wenn der verstorben ist, alles, was danach kommt, wird es schwer haben. Aber der letzte Jahrgang, den er noch gemacht hat, das ist der, den du willst. Ein Sachwert, der natürlich auch Emotionen hat. Und Emotionen ist, wenn man sagt, ich möchte mir etwas Besonderes sichern. Aber das ist etwas, würde ich sofort kaufen. Genuss pur, auch wenn ich dafür dann viel Geld ausgebe, weil ich meistens mehr als eine Flasche kaufe. Jeder Weinenthusiast ist Altglassammler. Meine Frau kriegt zu Hause regelmäßig die Krise. Ich tausche mal ein bisschen durch.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte.
Moin Christoph, ich freue mich wieder hier zu sitzen.
Malte, heute geht's um eine der schwierigsten Investmentfragen überhaupt. Was ist schlimmer? Eine Aktie zu früh verkaufen oder eine Flasche Wein zu früh zu trinken?
Du zögerst. Eine Aktie zu früh zu verkaufen ist, glaube ich, kann schmerzhaft sein, wenn es danach richtig hochgeht und man irgendwie so ein bisschen denkt, meine Güte, hätte ich. Aber der Wein, das war dann eben der Genuss zur richtigen Zeit, da wäre ich nicht so nachtragend.
Warum ich das frage, ich habe mit Henrik Maas neulich gesprochen. Der baut für Kunden Weinportfolios auf und der macht für die alles mit Einkauf, mit Reporting, der managt das Zollfreilager. Also im Prinzip ist das ein Depot, Liquid Asset, nur dass du dein Investment dann halt im Zweifel auch aufmachen und austrinken kannst.
Ja, ich habe auch ein paar Flaschen Wein zu Hause, aber ich weiß ja auch, dass du dem Genuss nicht ganz abgeneigt bist. Für mich wäre das erstmal nichts.
Hast du die Flaschen zu Hause als Rendite?
Nein. Das ist ein durchlaufender Posten.
Na, ich habe das tatsächlich bei Rum und Whisky, so ein paar, die ich mir in Kotang weggelegt habe. Da ist das aber mit der Lagerung nicht so kompliziert wie bei Wein.
Ich bin da aber auch im Vergleich zu anderen Schwergewichten der Branche auch echt kein Experte drin.
Aber glaubst du, das ist wirklich für so ein großes Portfolio, also für die Profis betrachtet, ist das wirklich eine Diversifikation, wenn man sich das reinpackt, oder ist das jetzt einfach eine sehr elegante Form von Konsum?
Ich glaube, es ist eine elegante Form von Konsum und natürlich können wir uns sicherlich trefflich darüber unterhalten, ob Wein zu einer Allokation gehört, genauso wie Kunst, wie Schmuck, wie es gibt seltene Instrumente, eine Oldtimer-Sammlung. Es ist ja auch ganz grundsätzlich ganz interessant, so sich den Inflationsbasket im Wealth Management mal anzuschauen.
Zumindest sind die Sachen unkorreliert.
Die Sachen sind unkorreliert, aber wie tief runter willst du das brechen? Ich habe auch Air Jordans Schuhe oder so, die wären auch eine gute Wertanlage gewesen, wenn ich sie nicht ständig anziehen würde.
Wenn du sie nicht jeden Tag tragen würdest.
Genau. Und nee, ich glaube, da muss man auch ich bin dafür nicht der Typ. Ich bin zu sehr Genuss im Hier und Jetzt.
Hast du einen Lieblingswein?
Nee.
Eine Lieblingsweinsorte?
Ich trinke gerne kräftige Rotweine, also alles so, was so irgendwo gen Spanien geht, die finde ich gut. Und ich bin auch so ein Saisontrinker, also von Herbst bis, mal gucken, wie lange das Schiedwetter hier noch bleibt, bis jetzt gerne Rotwein. Und sobald der Balkon eröffnet ist, bin ich eher beim Weißen. Aber so Liebling wäre, nee, habe ich nicht.
Okay, wenn wir schon beim Wein sind, wie dieser ganze Markt funktioniert, wo da die Risiken liegen und warum es auch hier auf Netzwerk und Marktgefühl ankommt, also warum das wichtiger ist als jeder Algorithmus, das hören wir jetzt im Gespräch mit Henrik Maas. Wein als Investment, das klingt für viele nach Bordeaux-Romantik, nach Parkerpunkten und gut betuchten Sammlern. Aber ist Fine Wine wirklich ein Asset oder ist das eher ein illiquider Sammlermarkt mit schöner Story? Mein heutiger Gast hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Henrik Maas ist Mitgründer von Liquid Grape, einem Hamburger Unternehmen, das Weininvestments professionalisiert. Mit digitaler Plattform, klimatisierten Zolllagern und dem Ziel, Renditen wie am Aktienmarkt zu liefern. Nur eben in Flaschen. Wir sprechen heute darüber, wie der Markt für Fine Wine wirklich funktioniert und wo die Grenze zwischen Expertise und Wunschdenken verläuft. Ein Gespräch über Mythen, über Marktmechanik und die Frage, ab wann wird aus Wein ein Asset und wann bleibt er einfach ein sehr teures Konsumgut. Henrik Maas, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Henrik, ihr habt euch auf Weininvestment spezialisiert, also von der Auswahl über den Einkauf und die Einlagerung bis auch zum späteren Verkauf. Aber mal ehrlich, wie oft wirst du oder wurdest du schon gefragt, ob du das eigentlich alles nur erfunden hast, um selbst die besten Weinflaschen abzugreifen?
Ja, das kommt natürlich vor. Allerdings haben spätestens nach dem ersten Gespräch unsere Kunden schnell verstanden, dass wir da seriös, professionell rangehen, dass wir das analog zu zum Beispiel Uhren, Oldtimern als Sachwert sehen. Ein Sachwert, der natürlich auch Emotionen hat. Und Emotionen ist, wenn man sagt, ich möchte mir etwas Besonderes sichern. Ja, klar, das kommt auch vor. Und ich bin dann eher derjenige, der die Einzelflasche, die man nicht zum Investment nimmt. Das gibt es verschiedene Spezifikationen auch, also ganze Kisten und so weiter. Da freue ich mich dann drüber, wenn man die günstig mal bekommt und auch mal trinken, genießen kann. Weil darum geht es beim Wein auch. Es ist ein Genussobjekt und mit dem man Menschen einfach Freude machen kann.
Ich habe gerade gesagt, du bist Mitgründer. Wer ist da noch dabei?
Genau, das mache ich mit meiner Geschäftspartnerin zusammen, Annie Dörfeld. Wir haben das beide gemeinsam 2019 gegründet. Auch aus einer Geschichte heraus. Wir waren Arbeitskollegen und haben für uns entdeckt, wir möchten mehr machen. Wir hatten einen hohen Anspruch, mehr Premium und haben uns dann irgendwann tief in die Augen gesehen und haben gesagt, ja, man kann nicht nur meckern, man muss es dann auch anpacken und was selber machen.
Ihr habt Liquid Grape 2019 gegründet. Also das war ja eine Phase, in der die ganze Welt über, keine Ahnung, über Krypto, über wilde Specs an der Börse, über Growth-Aktien sprach. Warum ausgerechnet Wein? Also was war damals deine oder eure These und was würdest du davon vielleicht heute revidieren?
Also wir haben damals für einen Feinweinhändler gearbeitet gemeinsam und haben immer nach England geschielt, weil da auch zum Beispiel unter anderem die Bondhäuser sind, also Zollfreilager, Steuerfreilager sind. Wir kennen das auch aus der Schweiz. Und die Engländer einfach ein anderes Verständnis auch von Feinwein haben. Also was, wo hier jemand sagt, 10 Euro, das ist Feinwein. Nein, das ist dort eigentlich eher ab 50, 100 Euro. Und so haben wir uns das dann auch vorgestellt. Und so sind wir darauf gekommen und haben gesagt, ja, das möchten wir.
Wenn du an einem Samstagabend eine Flasche öffnest, ist das dann für dich, was ist das für dich? Ist das Investment Research? Ist das Genuss? Ist das das schlechte Gewissen, weil du dann gerade Rendite vernichtest?
Oh, das ist eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Investment Research, das werde ich meinem Steuerberater vorschreiben. Ab sofort schreiben wir gewisse Flaschen ab. Nein, wenn ich eine Flasche öffne, dann ist das für mich auf jeden Fall Genuss, Freude, etwas Neues zu entdecken, weil man kann bei Wein jeden Tag eine andere Flasche öffnen und entdeckt immer etwas Neues. Es ist aber natürlich auch, wie anfangs schon gesagt, die Flaschen, wo es mal eine Einzelflasche gibt, die nicht fürs Investment gedacht ist, die kommt dann auch mal so zur Verkostung, Fortbildung.
Erzähl mal ein bisschen zu deinem Hintergrund. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe unter anderem im Einkauf von einem großen Hotel gearbeitet, habe da den Weinkeller von der kaufmännischen Seite zum Beispiel mit betreut, gab dann einen Sommelier, der die genussorientierte Seite mit hatte. Es war mal eine sehr spannende Zeit. Dann habe ich für Weinvertriebsfirmen, Importeure, Generalimporteure gearbeitet und am Ende halt für High-End-Kunden bei einem ehemaligen Lübecker Vertriebsunternehmen, Weinhändler. Und genau, so sind wir dazu gekommen.
Und was war der Moment, in dem dir klar wurde, hey, das lässt sich jetzt nicht nur verkaufen, das kann man auch wunderbar strukturieren?
Eigentlich in dem Moment, in dem man feststellt, es gibt Daten dazu, weil alles, was zu sagen, es wird etwas mehr wert, ist immer schön, aber ich brauche ja auch Daten dafür, ich brauche historische Daten, ich brauche die Expertise dazu. Und da kommt die Weinbörse Leibex ins Spiel, die transparente Daten liefert, also Daten analysiert von über 600 Händlern auf der Welt. Und man kann dort auch nicht einfach Mitglied werden, sondern braucht mindestens 2 Empfehlungen. Es gibt gewisse Kriterien, die nachher sozusagen das Ganze auch den Standard hochhalten. Und da haben wir gesagt, okay, guck mal, wenn man sich das einmal anguckt, historische Daten, der Index von Leibex hat sich über die und die Jahre so und so entwickelt. Also in der Regel positiv. Es ist nicht korreliert mit anderen Märkten. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so haben wir gesagt, okay, das lässt sich anbieten. Damit kann man etwas machen. Das ist etwas, was für Kunden einfach auch spannend ist, die an die nächste Generation denken, die vielleicht ihre Leidenschaft weitergeben wollen an ihre Kinder irgendwann. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, da überlegen wir uns etwas, wie das passt, wie es auch sinnvoll ist und verständlich für den Kunden.
Du bist ja kein gelernter Banker oder so, hast ja gerade gesagt, du hast viel Background im Weinhandel, auch mit Sommeliers zusammengearbeitet und Co. Jetzt, wenn man da aus einer ganz kühlen Investmentbrille drauf guckt, würde man ja mit diesen ganzen Daten auch wahrscheinlich das arbeiten können. Wie wichtig ist denn eigentlich in dem Job, den du machst, sensorisches Wissen, also wenn man Wein als Asset betrachtet?
Es geht darum, man sollte ein Grundverständnis von Wein haben, sprich nur zu wissen, es gibt Rot, Weiß und für die Fortgeschrittenen dann Rosé, das wird einen nicht weiterbringen. Man muss wissen, wie Märkte funktionieren, man muss ein Gespür für den Markt haben, also Teil meines täglichen Jobs ist auch ein Austausch mit Kollegen, mit Brandmanagern für verschiedene Regionen, die einem sagen, wie Märkte funktionieren gerade, was gut funktioniert. Diese puren Zahlen bringen einem schon in gewisser Form weiter, aber man muss auch wissen, wie man sie interpretiert. Und manchmal ist es der eine Punkt, wo man weiß, der Winzer ist gerade verstorben, der gerade viel für dieses Weingut getan hat, der ikonisch dafür ist. Wenn der verstorben ist, alles, was danach kommt, wird es schwer haben. Also ist dieser Case in gewisser Form eigentlich tot danach. Aber der letzte Jahrgang, den er noch gemacht hat, das ist der, den du willst. Weil der wird immer etwas Besonderes mitbleiben.
Also braucht man auch ein sehr gutes Netzwerk.
Wir brauchen ein absolut, es ist auch gerade, ein Netzwerk ist essentiell, weil wir reden über etwas Limitiertes. In der Feinwein-Welt, ja, es werden mehrere Flaschen produziert, also mehrere Tausend, teilweise auch 100.000. Dennoch ist es nicht so einfach, an diese Flaschen zu kommen, weil auch Weingüter Zielkunden haben, Ideen, wo das Ganze hingehen soll. Es ist ein Genussprodukt, es soll natürlich auch getrunken werden. Und so muss man sehen, wo bekommt man es her, wo bekommt man es auch aus einer seriösen Quelle.
Wenn du jetzt über Feinwein redest, wird Wein heute in der Kategorie, wird der eher gekauft, um ihn zu trinken, oder ist das eher was, um ihn zu besitzen?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Wenn wir über Flaschen wie von Henri Jarrière sprechen, die heute ein einfacher Wohnroman eben mehrere 10.000 Euro kosten, der damals wahrscheinlich 35 Euro gekostet hat oder so.
Gute Rendite.
Ja, absolut. Und da ist es in einer simplen Flasche mit einem billigen Etikett, billigen Kapseln und alles, was es da so von der Stange damals gab. Also nichts Hochglanzgemachtes. Dann geht es dabei auch teilweise, wer das besitzt, freut sich über eine Wertsteigerung. Aber es geht auch um das Erlebnis, etwas zu sagen. Ich habe etwas genießen können, vielleicht auch mit Freunden, Bekannten teilen können, was nicht reproduzierbar ist, weil der Winzer ist nicht mehr unter uns, ist verstorben. Das Weingut gibt es vielleicht nicht mehr. Deswegen ist es immer eine Mischung aus beiden. Also es ist ein, wie sagen wir das mal, es ist ein Passion Invest. Wenn ich das vollkommen nüchtern und kühl betrachte, kann man daraus auch ein Case machen, dann ist das am Ende auch ein Case, aber es ist etwas, womit man sich auch wunderbar befassen kann. Und viele unserer Kunden sagen, ja, ich trinke gern Wein, merken aber erst über die Zeit, weil wir begleiten sie ja verhältnismäßig lange, was Wein noch sein kann und bekommen dabei immer mehr Freude.
Lass uns doch mal ein bisschen über deine Kunden, über euer Geschäft sprechen. Also ich habe es ja eingangs schon angedeutet, euer Modell umfasst den Einkauf, die Einlagerung von Wein, das Reporting, den Verkauf. Erklär mal genau, an welcher Stelle verdient ihr eigentlich euer Geld? Wie stellst du sicher, dass euer Interesse und auch das von euren Kunden am Ende auch, ja, dass die auch deckungsgleich bleiben?
Wir haben einen ganz großen Vorteil. Wenn ein Kunde zu uns ankommt, führen wir ein Eingangsgespräch, in dem wir festlegen, wie groß seine Weinsammlung werden soll, was sein Ziel ist. Wir erklären einmal die Idee dahinter, also dass jedes Portfolio wird diversifiziert und ist individuell, weil wir zu dem Moment, wo der Kunde sagt, ich entscheide mich für eine gewisse Größe, gehen wir los, schauen, was der Markt bringt, was gibt der Markt aktuell Attraktives her und beginnen dann mit dem Sourcing-Prozess. Das heißt, wir kommen nie in die Verlegenheit zu sagen, wir sitzen auf einem Berg voll Wein und der muss jetzt weg. Das heißt, da kriegen wir schon mal überhaupt keinen Interessenskonflikt, sondern es geht in dem Augenblick, was passt gut. Wo verdienen wir Geld? Wir verdienen am Anfang einmal ein wenig, wobei wir immer das Interesse haben, dass unser Kunde den sogenannten Livex-Marketpreis trifft. In dem Fall reden wir dann darüber, der Livex-Marketpreis kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Großhandelspreis in Deutschland für Großhändler. Teilweise liegt er sogar deutlich drunter, sodass er da schon mal in der Regel einen Einkaufsvorteil hat, wie wenn er es online kauft. Dann begleiten wir unsere Kunden über die Zeit. Der Wein reift in dem Zoll- und Steuerfreilager. Da bleiben wir im Kontakt. Die Lager- und Versicherungsgebühren, das ist kostendeckend. Also daran machen wir keinen Gewinn. Und am Ende, wenn der Kunde es verkaufen möchte, erheben wir eine Verkaufsprovision. Ganz transparent. Und es bleibt aber physisches Eigentum des Kunden. Das heißt, er kann sich auch überlegen, ich möchte mir das ausliefern lassen. Ich möchte das zu einer Auktion geben. Gerade in England ist das zum Beispiel sehr einfach. Sotheby's, Christie's wissen, wie in Bond-Weine funktionieren. Da muss man immer sagen, es ist so ein bisschen die Frage. Auktionshäuser verlangen teilweise sehr hohe Gebühren. Das muss man sehen. Wir haben uns damals bei der Gründung überlegt, wir möchten die Fine Wine Solution anbieten. Das heißt, wir möchten unseren Kunden rundum eine Lösung dafür bieten, was mit Wein machbar ist, was mit Feinwein machbar ist. Und dazu zählt dann das Investment, die Lagerung und natürlich auch der Genuss.
Wie viel Wein habt ihr für eure Kunden eingelagert?
Oh, es sind mehrere Millionen. Diese Zahl steigt hoffentlich in der Regel immer, weil natürlich auch der Weinwert steigt. Eine genaue Zahl, da halten wir uns immer.
Das ist klar. Und wer sind so eure Kunden? Also sind das Leute, wie du sagst, so, die wollen einfach mal statt zu Hause selber einen Keller zu legen, das für die Enkel legen? Oder sind das schon mehr Leute, die schon großes Vermögen aufgebaut haben, die ein bisschen diversifizieren wollen? Oder wie setzt sich das zusammen?
Es ist ganz unterschiedlich. Es ist vom Weinfreak, sag ich mal, bis hin zum Notar. Es ist alles mit dabei, vom Privatier. Da kommt es drauf an, wenn ich das schon als Leidenschaft hatte und dann sage, ich möchte es an die nächste Generation übergeben, ist so eine Weinsammlung natürlich ganz toll, weil Wein ist einmal als Verbrauchsgut steuerbefreit. Achtung, ich bin kein Steuerberater, ich darf diesbezüglich nicht beraten und in irgendeiner Form etwas.
Wir haben sowieso einen Disclaimer davor.
Das ist sehr gut. Also es ist steuerbefreit, weil es ein Verbrauchsgut ist nach einem Jahr Verkaufszeit. Haltedauer. Man kann, wenn es im Bondhaus ist und unter Aussetzung der Mehrwertsteuer gekauft worden ist, kann man es da auch unter Aussetzung der Mehrwertsteuer wieder verkaufen. Das heißt, wir sparen diese ersten 19% einmal. Da gibt es ganz viele, viele Punkte und allein, wenn wir nur über Kapitalertragsteuer sprechen, sind das schon mal 25%, die ich nicht mehr als Performance erbringen muss.
Und ab was für einer Ticketgröße legt ihr los? Also was muss ich mitbringen, damit sich das bei euch lohnt oder ihr überhaupt anfangt?
Also es ist unterschiedlich, deswegen führen wir individuelle Gespräche natürlich mit dem Kunden. Jemand, der mit 5.000 bis 10.000 Euro zu uns kommt, erhält natürlich dennoch ein diversifiziertes Portfolio in sich. Das heißt, er bekommt mehrere Positionen aus verschiedenen Regionen. Das heißt, die Asset-Klasse ist so gesehen in sich schon mal diversifiziert, was natürlich hilft. Wenn natürlich jemand sagt, ich möchte 100.000 Euro anlegen, dann sprechen wir auch über so ikonische Namen wie, wir haben es vorhin eingangs gesagt, Petrus, wo eine Flasche dann schnell 3.000, 4.000 Euro kosten kann. Das sind dann natürlich andere. Das heißt, es werden nicht zwangsweise mehr Flaschen, es werden andere Flaschen. Grundsätzlich haben wir aber in der Regel zum Beispiel keine Flasche unter 100 Euro, weil es sonst mit den Lagerversicherungskosten gegensätzlich läuft.
Aber Wein ist ja, also ihr sprecht auch vom Portfolio wie ein Depot, aber Wein kann ja nicht mit einem Klick verkauft werden. Also ein Wein hat keine WKN-Nummer, gibt keinen Börsenkurs in Echtzeit. Wie riskant ist denn die Asset-Klasse oder wie schnell kommt man jetzt wirklich raus, wenn ich zum Beispiel eine Scheidung habe, eine Immobilie kaufen muss, was auch immer, wenn ich das schnell loswerden muss?
Ja, also es ist etwas, wo man einen langfristigen Anlagehorizont auf jeden Fall braucht. Also wir reden von mittel- bis langfristig, das sind bei 5 bis 10 Jahren. Auch da ist es unterschiedlich, die Tendenz eher 10. Gerade wenn unsichere Zeiten grundsätzlich sind, ist die Tendenz eher zu länger, um halt eventuelle Schwankungen auch halten zu können. Man kann es auch da sehen, es gibt Positionen, die sind liquider, es gibt Positionen, die sind eher ein wenig illiquider. Die Weinbörse Livex zum Beispiel bietet auch eine Handelsplattform. Da achten wir natürlich auch drauf, hat der Wein überhaupt einen Sekundärmarkt? Der kann noch so viele Parkerpunkte haben, wenn es keine aktive Nachfrage danach gibt, ist das nichts.
Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, wie viele Weine kann jetzt so ein Durchschnittsinvestor überhaupt für sich kaufen oder wie viele sind zwar bewertet, aber faktisch illiquide?
Ja, also da muss man auch aufpassen, illiquide, es kommt auch immer darauf an, je länger ich das natürlich halte, desto mehr dünnt der Markt sich aus. Das heißt, das ist ja die Idee, es ist bei Konsum, Nachfrage, Reifepotenzial, das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, wo sich das sozusagen trifft, die Wertsteigerung mit ausmachen. Und je weniger es am Markt gibt, desto eher kann ich auch einen viel höheren Preis durchsetzen, der dann aber natürlich wahrscheinlich einen Augenblick länger braucht, um ihn durchzusetzen. Grundsätzlich ist es so, man kann, wie bei allen Sachen, man kann auch ein Auto von heute auf morgen verkaufen. Das ist immer die Frage, wie viel Abschlag bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Wir haben auch mal den Fall gehabt, dass jemand sagte, ich habe wirklich in Schieflage, ich brauche Hilfe, dann sind wir auch die Letzten, die das nicht versuchen, mit allen Mitteln umzusetzen. Wir sagen aber allen auch ganz klar vorher, das ist im Grunde genommen wie ein wenig Festgeld, wo du sagst, pass auf, das packe ich jetzt weg, da komme ich erst mal einen Augenblick nicht ran, weil alles andere
ist. Bei einer Immobilie, wenn du schnell verkaufen musst, kriegst du halt weniger im Zweifelsfall.
Genau.
Okay.
Es ist ansonsten vernichtet man Wert.
Du hast ja vorhin schon so ein paar Prachtexemplare genannt, für 30 Euro gekauft, für 5.000, 10.000 verkaufen. Das ist ja jetzt nicht bei jeder Flasche so. Wenn ich jetzt bei euch sage, ich mache jetzt für 50.000 Euro, kaufe ich jetzt ein strukturiertes Portfolio bei euch. Mit was kann ich denn so ungefähr rechnen? Klar hängt das immer eine gewisse Schwankung ab, aber jetzt mal über diesen Mittelhorizont bis 10 Jahre, was kommt da so im Jahr ungefähr bei rum?
Ja, also die angesprochenen 30 Euro und dann später 10.000, das ist natürlich etwas ein besonderer Fall. Der Engländer sagt Double Digits. Das heißt zweistellig. Das kommt immer ein wenig drauf an, was ich in meinem Portfolio habe. Früher war Bordeaux sehr angesagt. Wir zum Beispiel sind da tendenziell eher sehr vorsichtig, weil sich da kommen wir wieder zu der Expertise, der Markt gerade wandelt in Bordeaux. Da gibt es eine Findungsphase. Nichtsdestotrotz wird Petrus immer ein wunderbarer Wein sein, der seine Berechtigung hat und auch eine Rendite liefert. Aber auch da, man spricht so wahrscheinlich von ungefähr 8%. Man muss da immer sehen, dass diese Kurve langsam ansteigt. Also wir haben am Anfang weniger, weil dieser Konsum die Ausdünnung im Markt einsetzen muss, um dann später eher größere Steps zu sehen. Also ein Beispiel, Helvega Sicilia Unico in Magnumflaschen. Da sieht man in den Marktdaten, da beginnen wir dann bei 750 Euro ungefähr für eine Flasche netto. Und der nächste ist dann bei 800. Wenn natürlich die 750 weg sind, dann springt der Markt auf den nächsthöheren Preis im Grunde genommen hoch. Je weniger Angebot es gibt, desto größer können auch diese Sprünge sein. Und dann gilt es halt einfach zu sagen, okay, der Markt hat sich so weit dahin entwickelt, dass er auch bereit ist, diesen Preis anzunehmen. Weil nur weil jemand einen Preis aufruft, heißt es ja noch lange nicht,
dass der noch einer zahlt.
Genau.
Sag mal, weil du gerade Magnumflasche ansprichst, ist eine Magnum, wächst die schneller im Wert als eine normale oder ist das eher schwieriger?
Also Magnumflaschen können sehr interessant sein, weil sie in der Regel limitierter sind. Also es werden meistens 10-15%, es kommt drauf an, der Gesamtproduktion gibt es dann Magnumflaschen. Bei Unicor ist es nummeriert sogar, da sprechen wir von einem noch viel kleineren Anteil. Wenn wir dann noch 6 Liter Flaschen abfüllen, da gibt es dann 5 Stück für die ganze Welt. Das ist aber dann deutlich illiquider. Also wenn wir bei, dann muss man wirklich die eine Person finden, die das haben möchte. Gibt es Hedonism in London, ist sehr bekannt dafür. Die haben eine große, verrückte Auswahl an solchen Flaschen zum Beispiel immer mal wieder bei sich stehen. Zumal die ist auch sehr sportlichen Preisen. Mhm. Aber ja, Magnumflaschen sind spannend. Sie sind vor allen Dingen auch länger lagerfähig.
Weinkritiker wie Robert Parker kennt man ja auch als Laie, da sind wir ein bisschen interessiert dafür. Die haben ja auch den Markt jahrzehntelang geprägt. Jetzt gibt es ja auch teilweise neue Namen, neue Bewertungssysteme. Social Media macht sicherlich auch viel Einfluss. Verändert das die Preislogik?
Ja, verändert es. Also Robert Parker, früher war, was Parker gesagt hat, Gesetz. Das hat sich geändert. Es ist immer noch ein guter Indikator. Es ist immer noch einer der bekanntesten Kritiker, die es gibt. Es ist ja nicht Robert Parker, sondern es ist The Wine Advocate heute. Er selbst hat das ja vor vielen Jahren verkauft. Es ist ein Anhaltspunkt. Und auch da muss man sehen, wie jemand der Wein genießt, ist es wichtig zu wissen, wie verkostet der Kritiker. Also passt das zu meinem Trinkstil? Für jemanden, der das auf einer Wertbasis sieht, für den sind mehr Punkte natürlich besser. Und auch da ist es, Latour hat manchmal 8x100 Punkte. Das ist einfach dann ein Standing. Da ist auch, dann gibt es Punkte von Parker, von Winers, Antonio Galloni, James Suckling, was nicht alles gibt. Wenn sich alle einig sind, dann ist das nochmal etwas anderes.
Du hast ja auch die Daten sicherlich mal historisch auch zurückgeguckt. Jetzt ist ja bei solchen Assets oft die niedrige Volatilität ist ja auch da ein Indikator, der für diese Asset-Klasse spricht. Aber was passiert denn, wenn jetzt plötzlich eine ganze Sammlerwelle mal aussteigt, weil es plötzlich Zinsanstiege gibt, wie wir das vor ein paar Jahren gesehen haben, weil einfach eine Rezession kommt, ein Generationenwechsel einsetzt, weil vielleicht Leute sagen, das ist schön mit den alten Weinflaschen, aber ich will das gar nicht mehr, ich kaufe mir Krypto. Wie schnell kann so ein Markt auch kippen?
Schnell ist immer relativ. Man sieht das jetzt schon, also wir befinden uns jetzt auch in einer Art Buyers Market. Wir hatten es in den letzten 2 Jahren, dass durch Zinsanstiege, Konflikte in der Welt, Märkte sich verändert haben, Menschen einfach auch ihre Prioritäten verändert haben. Wir sprechen aber immer noch, und da kommen wir wieder zum Anlagehorizont, selbst wenn das jemandem nach 5 Jahren passiert, in der Regel setzt historisch sozusagen diese Erholungsphase danach, ist deutlich steiler als eher langsamer Abstieg. Und da kann man jetzt sagen, ich spekuliere, ich möchte das dann sofort verkaufen und steige dann irgendwann wieder ein. Ich bin da persönlich der Meinung, das ist immer schwer, weil Märkte zu timen ist
ja klar.
Selbst für einen Profi.
Es gibt ja aber auch Weine, wie du gerade gesagt hast, das sind so die Blue Chips, also Lafite, Petrus, wir haben ja gerade schon gesagt. Es gibt ja aber auch Weine, die gehypt werden oder die früher mal gehypt wurden, aber heute gar nicht mehr gesucht sind. Wie trennst du denn persönlich jetzt so strukturell gute Investmentweine von Modeerscheinungen?
Also Modeerscheinung, man muss immer sehen, ist das der Wert, natürlich gewachsen. Also heute gibt es ganz viele Modeweine, wo jemand sagt, ich möchte einen großen Wein machen. Ich möchte ihn vielleicht auch im Place de Bordeaux verkaufen oder so und mache dafür einen Wein. Das ist für mich zum Beispiel immer ein Alarmsignal. Und dann kommt jemand an und sagt, der soll 200 Euro kosten. Ja, auf welcher Grundlage? Also es muss sich schon Angebot und Nachfrage treffen. Und es gibt, bleiben wir bei Deutschland, Klaus-Peter Keller, seine Weine. G-Max konnte man früher für 50 Euro oder weniger die Flasche kaufen, sogar in 6er-Kisten. Heute gibt es sie nur noch in einer Lagenkiste und wenn man eine Einzelflasche haben möchte, kostet sie mindestens 1.200 Euro netto. Das ist aber aufgrund einer Entwicklung entstanden, eines Hypes, wie der Markt das sich entwickelt hat. Nicht, weil er gesagt hat, ich will 1.500 Euro Wein machen. Und das ist ganz klar, ja, auch da gibt es Trends. Also das muss man immer sehen, Amerika trinkt anders als Asien oder die östlichen Länder, Europa auch wieder anders.
Also du strukturierst schon nach so einem globalen Geschmack?
Nein, also ich würde immer sagen, ich würde nie sagen, dass eine Sammlung ist nur auf einen bestimmten Markt ausgerichtet, aber man sieht in den in Kaufdaten zum Beispiel, okay, wer ist besonders aktiv? Wir hatten dann von Trump Zölle, da sind natürlich erstmal alle zusammengezuckt und er sagte gerade vor kurzem auch 200% Zölle auf seinen Emmanuel Macrons Wein und Champagner. Wir wissen, alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist heute auch schon wieder weg. Aber der Amerikaner hat zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, selber genug Wein zu produzieren, wie konsumiert wird. Und auch dort gibt es genug Leute. US-Sparkling-Wein ist toll, Champagner ist etwas ganz anderes.
Ja, du hast ja von, oder was natürlich auch für euch ein Thema ist, man kann sich jetzt natürlich auch gute Flaschen im Internet selber kaufen bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich sich auch zu Hause lagern, aber diese richtige professionelle Lagerung ist natürlich einfach ein Riesenasset, gerade über diese ganzen Jahre, oder?
Absolut. Also es gibt, wir können dokumentieren, wo die Flasche war, wann sie eingelagert worden ist. Wir sind da immer in einem Austausch mit unserem Partner. Das heißt, es ist immer eine gegenseitige Beziehung. Wir kaufen was zu ihm, er kauft was zu uns. Das heißt, da existiert viel Vertrauen auch. Die Lagerung ist natürlich essentiell. Zu Hause und das Bett schieben ist nicht so gut. Die Einzelflasche kaufen, lose, ist auch nicht. Da sprechen wir allein schon nur, weil es eine Einzelflasche ist, von 10-15% Wertverlust, wenn die Kiste nicht mehr da ist. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt einige Flaschen, die gibt es eigentlich gar nicht in Holz, Originalholzkisten oder in Originalkartons. Aber das ist immer so ein bisschen unterschiedlich.
Klar, wenn die Lagerung so essentiell ist, was passiert denn, wenn jetzt ein Lagerbetreiber insolvent geht oder wenn da jetzt mal aus technischen Gründen eine Klimaanlage ausfällt und das merkt keiner so schnell, oder wenn das Lager jetzt steht in England bei euch. Wir wissen ja auch, dass mittlerweile selbst über die Diskussion, wo ein Land hingehört, diskutiert wird, vielleicht irgendwann mal Amerika, keine Ahnung, es steht plötzlich woanders. Wie ist da ein Kunde abgesichert bei euch oder wie sieht das mit Versicherungen aus? Ja. Ist das ein großes Thema für euch?
Es ist ein Thema, selbstverständlich. Also alle unsere Weine sind zum Marktwert versichert. Das auch schon ab dem Moment, wo der Kunde es kauft. Das heißt, wir haben eine Transportversicherung, wir haben eine All-Risk-Lagerversicherung, die das Ganze abdeckt. Eine Klimaanlage gibt es in unserem Lager so gesehen nicht direkt, weil wir lagern das in einem ehemaligen Bunker in England bei einem der größten Anbieter RCB. Das Lager nennt sich Drakelow Tunnels. Da können über 1 Million Flaschen liegen. Super spannend. Kann ich auch jedem empfehlen. Wir haben das auch manchmal mit Kunden sagen, oh, kann ich meinen Wein so ungefähr mal besuchen? Vorsicht, London City Bond bedeutet nicht London, sondern in dem Fall liegt sie in der Nähe von Birmingham. Aber auch das ist mal die 2 Stunden Fahrt von London im Linksverkehr wert. Und sehr spannend zu sehen, kann ich jedem empfehlen. Und einmal die Kisten streicheln. Aber auch da ist es so, jede Kiste ist individuell dem Kunden zugeordnet. Also es ist nicht, da ist ein Stapel und wenn Herr Meier anruft, dann schauen wir mal, machen eine Mine Move, sondern es ist klar, diese Kiste gehört Herrn Meier. Wir können jederzeit klar nachweisen, wem sie gehört, wie lange sie dort liegt, anhand von.
Klingt spannend. Wäre für meinen Co-Host Malte sicherlich auch mal ganz interessant. Sag mal, wie ist denn das? Ist das in Europa? Ist das so ein, oder da war ja Weininvestments lange eine Nische schon. In Asien ist das ja schon, habe ich gelesen, zumindest länger schon so ein Statussymbol. Ändert sich das gerade wirklich hierzulande? Oder ist das eher so ein Medienrauschen? Oder ist das doch im Vergleich zu den internationalen Sachen eher noch eine kleine Nummer?
Ich glaube, der Deutsche ist ja grundsätzlich mit, was Investmentfragen angeht, manchmal ein wenig konservativ.
Kann man so sagen.
Das ist schon freundlich ausgedrückt. Da ist natürlich so etwas, ich möchte jetzt nicht sagen exotisches, aber eine alternative Anlage auch nochmal etwas Besonderes. Allerdings, viele kennen das von Uhren, Autos, wo sie wissen, Mensch, mein Käfer von damals, der ist heute eigentlich auch viel mehr wert. Das heißt, da kommt immer mehr Verständnis und da sind wir auch bei der Leidenschaft wieder. Also wenn ich Leidenschaft habe für etwas, dann hilft das immer sehr. Aber ich glaube, was für uns Deutsche noch viel wichtiger ist, ist, dass wir Leidenschaft und Lust am Genuss haben. Und wenn man das zum Beispiel mitbringt, dann ist das immer schon sehr gut. Und ja, in anderen Ländern ist es anders. Da ist es aber auch eine ganz andere Kultur. Da wird mehr das Zeigen, die Idee. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit Understatement dabei.
Jetzt waren vor ein paar Jahren in diesem ganzen Hype vor dem Zinserhöhungen NFTs und so ein Riesending. Wenn du jetzt 5 Jahre mal in die Zukunft schaust, also mal so 2031, 32, so ist die Ecke, wird es da so einen digitalen Sekundärmarkt geben, auf dem irgendwie Anteile an Flaschen tokenisiert gehandelt werden? Oder bleibt das doch am Ende ein analoges, physisches, illiquides Asset? Ich meine, das gibt es bis heute. Gibt es ja auch Anbieter für, wo ich auch im Whisky und Ähnliches machen kann. Am Ende ist das aber natürlich Niche of a Niche. Also wird das eher ein Thema oder?
Ja, ich glaube ja. Also ja? Was wichtig ist,
weil es dann zugänglicher wird für kleinere Summen oder warum?
Genau, also es gibt ja jetzt schon, dass Assets tokenisiert werden. Da haben wir auch einige Partner, genau, die das machen. So ab diesen 50, 500 Euro, je nachdem. Es ist immer schwierig, weil ich werde ja nur so ein bisschen Bruchteilseigentümer. Es sitzt immer noch jemand dazwischen. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich glaube, Tokens oder NFTs können sehr spannend sein. Aber auch da, es gibt einige Projekte, die das machen und probieren, und darüber kann man Communities bilden, was für Winzer, glaube ich, sehr spannend ist. Da gibt es auch, Jochen 30-Jahrker macht da zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt, so gesehen schon, womit man sich das Vorkaufsrecht an einer Flasche sichern kann.
Den unterstützen wir mal zur OMR intensiv. An seinem Stand.
Sehr gut, ne? Dass er mehr Leergut hat. Ja, sowas zum Beispiel ist da der Fall. Das, glaube ich, braucht aber, damit es wirklich funktioniert, mehr. Es braucht einen Markt und ein Markt funktioniert mit Angebot und Nachfrage. Da müssen mehr Personen mit einsteigen, mehr Gesellschaften. Und wir haben aber auch schon Winzer gehabt, die gesagt haben, meine Flasche hat einen NFT-Chip, also NFC zum Identifizieren, aber ist auch an einen NFT gebunden. Und nur damit kannst du sie theoretisch auch weiterverkaufen. Es hat sich
hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Nein. Auch im Whisky-Bereich gab es das und irgendwie ist das so Spielerei, glaube ich.
Das ist, weil du hast immer noch die Herausforderung, du brauchst ein Wallet. Das heißt, da gibt es so viele Brüche innerhalb dieses Prozesses, weil du musst dich dennoch, du zahlst ja trotzdem mit deiner Kreditkarte, um Geld auf deinem Wallet, Ethereum oder sonst was aufzuladen. Das ist schwierig. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube aber, da wird die Technik auch zeigen, wenn sie einfach mehr in unseren Alltag kommt, dass es besser wird, wenn die Menschen mehr verstehen, was Blockchain und so ist. Und auch da haben wir Umweltaspekte, die man vielleicht nicht außen vor lassen sollte. Also so Proof of Stake, Proof of Work, genau. Und das eine verbraucht so viel wie ein ganzes Land an Strom. Das andere kommt mit einer größeren Industrie gerade noch so aus. Also.
Sag mal, wenn man einen ganzen Tag mit so teuren Flaschen hantiert wie du, ab welchem Preis würdest du denn eine Flasche nicht mehr aufmachen? Für dich persönlich jetzt. Gibt es das überhaupt?
Ja, nein. Nein, weil ich glaube, das ist etwas, das muss man dem Anlass entsprechend machen. Und die besten Flaschen sind die getrunken wurden. Und ich zähle auch zu denen, die sagen, ich mache gerne einen Haken auf meiner Liste und sage, cool.
Aber hebst du die alten Flaschen auf?
Selbstverständlich. Ja? Jeder Weinenthusiast ist Altglassammler. Meine Frau kriegt zu Hause regelmäßig die Krise. Tausche mal ein bisschen durch. Aber ja, dass man sagt, guck mal, habe ich mal getrunken. Zählt zu einer der Ikonen der Welt. Kann ich mitreden. Ist dabei. Ja.
Okay. Henry, die Abschlussfrage. Welche Flasche würdest du heute nicht aus Investmentgründen kaufen, sondern einfach nur, weil sie dich glücklich macht?
Ich würde wieder eine Flasche kaufen und zwar vom aus Südafrika in Shiraz, Blue Dyke. Den habe ich damals geschenkt bekommen zur Hochzeit mit meiner Frau.
Fantastische Weine gibt es da.
Absolut. Und ich kenne das Weingut jetzt schon lange und das ist etwas, das ist für mich purer Genuss. Das würde ich, da gibt es auch Leute, die sagen, ja, Südafrika wird kommen und absolut ist leider noch nicht in dem Bereich, wo wir heute andere Weinregionen der Welt sehen. Dafür viel zu günstig, aber das würde ich sofort kaufen. Genuss pur, auch wenn ich dafür dann viel Geld ausgebe, weil ich meistens mehr als eine Flasche kaufe.
Ich liebe ja gute Weine, wie du weißt, bin aber jetzt nicht im Ansatz so versiert wie du. Ich war in Südafrika damals mal auf Stellenbosch.
Ja.
Und das fand ich ganz toll. Also da würde ich auch nochmal hinfahren, wenn ich jetzt mal da wäre oder so, da nochmal 2 Tage würde ich, glaube ich, rumkriegen, sage ich mal.
Absolut, es ist eine tolle Region, aber das sind wir bei den, es ist Weinregionen sind auch immer Genussregionen, weil es gibt dort in der Regel tolles Essen von der Region. Die beste Weinkombination ist auch regionales Essen. Also der regionale Wein mit dem regionalen Essen. Ein Traum. Also ich könnte auch mehr als 2 Tage verbringen.
Henry, das hat richtig Spaß gemacht. Sehr interessantes Thema. Spannend, was ihr da macht. Also auch so das ganze Thema mit den Zöllen drumherum und Co. Ich glaube, da machen sich viele gar nicht so einen Gedanken, wenn man über Weininvestments redet, dass da noch ein ganzer Rattenschwanz dabei kommt von der Steuerthematik über die ganzen Indizes. Wir werden da ja auch das ganze Thema noch die nächsten Wochen, das kann man ja auch sagen, immer noch mal weiter beleuchten. Und insofern danke ich erstmal für den Auftakt und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.